Nee. Fast 100 Folgen. Ich bitte
nicht. Ja, was halt, vor allem, sie hat nur den Mittelteil im Kopf, jetzt auch so.
Was war das, der Mittelteil?
Wir laufen ja schon, ihr wisst so. Es, ne? Es
und damit alles willkommen.
On air. Entschuldigung.
Ja, apropos on air. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Too Old oder Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
Einen Hallo. Schönen guten Tag.
Na, ihr?
Selber. Na,
du? Das ist schon wieder für ein Ton.
Ach, ja. Wir sind doch froh, wenn wir einmal pro Monat wenigstens zusammenkommen.
Ja.
Und nein, die wir Zeit wissen,
wir,
aus
wir,
den
wir wissen, schneiden. Es sind jetzt schon 5 Wochen Abstand oder so zwischen den Folgen, aber so ist es halt.
Das ist aus Versehen.
Ihr müsst uns nehmen, wenn ihr uns bekommt, so ist das in unserem Alter.
Genau. Man macht sich rar und ja. Versucht den Wert dadurch zu steigern, was nicht funktionieren wird, aber ist egal.
Naja, ich habe heute, weil ich recherchiert habe zu einem meiner Filme oder zu meinem Film,
auch auf eine YouTube Premiere.
Bin ich in so einen saublöden Podcast von so 2 FDPlern reingerutscht, die da sitzen mit so Anzügchen vor ihrer Schrankwand, nur so mit Büchern über Kapitalismus und Steuern und Zinsen und so.
Finanztünchen.
Also alle müssen reich sein oder so heißt der, also ist auch ganz dumm. Und die sind wirklich auch, also die Abwesenheit von Präsenz oder Charisma oder allem, was man so gerne sehen möchte in so einem Videopodcast. Und die haben so 8000 Aufrufe pro Folge und dann denke ich mir auch so, Leute.
Na, das sind diese anderen FDPler.
Wir laufen außer Konkurrenz.
Aber der FDPler, die über Kultur sprechen, über Kinderbücher.
Manchmal, wenn ich nach Hause laufe von der Arbeit, komme ich ja an der FDP-Zentrale vorbei.
Ja.
Und das ist um 19 Uhr dann immer so ein bisschen, als hätte die Horst-Wessel-Gruppe gerade Auslass. Oh Gott. Es ist immer so ein bisschen, so viele Alumbrika-Statuen und so vielen schlecht sitzenden Anzügen ist ja entsetzlich.
Ah well, wir wollen niemanden diskriminieren. Wenn die FDP wählt, ist das euer Problem. Es ist total in Ordnung, aber es ist euer Problem. We don't judge.
Ja, ihr könnt das, ihr könnt da trotzdem mal eine Mail schreiben und mir erklären, warum, wenn das niemand anderer wissen will.
Machen.
So, because I don't get it.
Ach, naja.
Yes. So, in diesem Sinne.
Tatjana wollte gerne über den ESC sprechen.
Ach so, sollen wir damit anfangen?
Also, wenn mein erster Part zum heutigen Thema Literaturverfilmungen übrigens
guck
nebenbei.
Verona Poth Moderationsschule wieder am Start.
Ganz
danke,
genau.
Danke, Tatjana, dass du uns kurz daran erinnerst.
Ne, dann kann ich gerne herleiten, wie ich auf mein gleich zu hörendes Thema gekommen bin. Und ja, auch der ESC spielt eine Rolle. Aber es fängt natürlich und es endet, es fängt immer an und endet mit Barbara Streisand. Es ist halt so.
Ja,
ne? Also in diesem Fall habe ich
auch
halt,
so.
Sieht sie auch so,
das ja. Alpha und das Omega,
absolut.
Es beginnt und endet alles mit ihr.
Absolut, bin ich voll d'accord.
Schön.
Und sie hatte ja nun ihren 82. Geburtstag und als Geschenk hat sie der Welt ein Lied geschenkt. Die erste Single seit 6 Jahren. Ach. Und das erste Mal, dass Barbara Streisand einen Soundtrack für eine TV-Serie eingespielt hat.
Also den Song, der unter den Abschlusstiteln läuft, hat sie eingesungen. Nicht den ganzen
Soundtrack. Das hat ja jetzt schon genervt. Toll.
Keep talking, baby.
So. Und dieses Lied habe ich mir angehört und fand es todlangweilig und bin dadurch aber auf eine Miniserie gekommen, die da heißt Der Tätowierer von Auschwitz. Über die rede ich gleich auch.
Ach so.
So. Aber um es auch für die verständlich zu machen, warum man sich das vielleicht angucken sollte, möchte ich einen Schwenk machen zum ESC. ESC war ja jetzt vor ein paar Wochen und ist trotzdem noch super präsent, also bei mir auf jeden Fall noch super präsent, weil ich saß das erste Mal zu Hause und habe zwischen Scham und Wut
das war
und
letztes Wochenende.
Wie bitte?
Das war letztes Wochenende.
Also es ist mindestens schon 2 Wochen her und wenn wir es ausstrahlen, ist es noch länger her.
Das war letztes
her.
Wochenende.
Nein, das war Nein. letztes Wochenende.
Das war letztes Wochenende.
Letztes Wochenende?
Ja, vor einer Woche.
Also es ist jetzt 2 Wochen.
Aber die Veranstaltung, 7 Tage. Die Veranstaltung ist.
Also sagen wir jetzt, wann wir hier aufzeichnen.
Aber die Veranstaltung
wann wir ist. Also wenn überhaupt, das ist schon mehrere Wochen her. Das wollte ich jetzt einfach kurz korrigieren.
Ich weiß ja nicht, wann wir ausstrahlen. Nächsten Freitag.
Ist ja wurscht.
Okay, ja wurscht. Schnitt. Das nehmen wir jetzt bitte raus.
Okay.
Weil so wichtig wäre es auch nicht gewesen.
Okay.
Dann bitte grätscht rein, wenn es substanziell wird. Ich mache jetzt also einen Schwenk zum ESC, der vor 1, 2, 3 Wochen ja gelaufen ist. Und das war der erste ESC, wo ich wirklich nicht nur als Käseigel-Essener Fan da saß, sondern irgendwie zwischen Wut, Scham und Begeisterung über manche Darbietung hin und her gerissen wurde. Und das hat nicht nur mich scheinbar so, sondern sehr, sehr viele so empfunden. Und ich muss sagen, dass die Leute in der Halle, die haben mich gestört, weil ich bin der Meinung, das sind so, also die Reaktionen auf diese israelische Sängerin natürlich, ganz klar, dass ich darauf anspiele, haben mich gestört, weil ich das dem Mädchen gegenüber nicht angemessen fand, von einer Crowd, zu der ich mich zähle. Also ich denke eben, in dieser Halle saßen wir, und mit wir meine ich gut gebildete Homosexuelle, Lesben, Bi, alles dazwischen, die dieses Ding überhaupt am Leben halten, und dass da so eine undifferenzierte Sicht sich bahnbrach. Vor der Halle will ich gar nicht drüber sprechen, das sind andere Leute, aber in der Halle bin ich persönlich betroffen und beleidigt gewesen. So. Und dann habe ich von diesem, wie bitte?
Weil die gebuht haben.
Genau, weil die stellvertretend gebuht haben, sozusagen. Also die haben ja jemanden ausgebuht, der nicht da stand. Die haben ja das als Symbol genommen für. Und das fand ich undifferenziert für unseren Bildungsgrad in Europa 2024. Aber gut. Jetzt läuft also der Tätowierer von Auschwitz im Fernsehen. Und man fragt sich, warum sollte man sich das denn angucken? Und da denke ich, dass gerade der ESC war ein super Beispiel dafür, dass sich jeder von uns nochmal bitte diese Serie angucken möchte. Über die Pro- und Kontrapunkte dieser Serie reden wir ja jetzt höchstwahrscheinlich, aber generell über sich bildlich nochmal vor Augen zu führen, wie das Leben in einem Vernichtungslager ausgesehen haben könnte. Das ist natürlich so eine Erfahrung, die man beim Lesen des Buches nicht macht. Also du liest das Buch und hast deine eigenen Bilder im Kopf. Wenn du es jetzt nochmal siehst, wird natürlich so viel verstärkt und verfälscht, höchstwahrscheinlich im fiktionalen Rahmen. Aber du hast einen ganz anderen Betroffenheitsgrad, sag ich mal. Mhm. Weil sowas dich emotional einfach stärker mitnimmt, als wenn du das Buch liest. Insofern würde ich jedem raten, diese Miniserie zu gucken, auch wenn Barbara Streisand tatsächlich nur in der letzten Folge im Abspann singt und das Lied auch nur dann Sinn macht, weil dann ist es so eine, das macht den Sack zu, sag ich mal. Ne? Mhm. Also man ist dann so in Tränen aufgelöst. Also,
bevor du jetzt in die Serie einsteigst, wollen wir vielleicht kurz nochmal drüber reden, was für uns tatsächlich, warum wir uns für das Ding entschieden haben, für das Thema der Folge, wie wir generell dazu stehen, wenn man aus guten Büchern manchmal mittelgute Filme macht, was die Vorteile vielleicht davon sind, die Nachteile. Gerne. Lass uns da doch noch so, ich würde so einsteigen, bevor wir jetzt direkt in die Materie
rutschen. Das können wir gerne tun. Ich liebe Literaturverfilmungen auch, ich liebe Literaturverfilmungen, aber dann, wenn sie gut sind. Man kann aus einem mittelmäßigen Buch einen hervorragenden Film machen, man kann aus einem wirklich schlechten Buch keinen guten Film machen, man kann aber auch aus einem guten Buch einen verdammt langweiligen Film machen.
Sehr gut,
absolut. Also die letzte große Nummer, die mir da einfällt, ist The Goldfinch, fantastisches Buch, unfassbar schlechter Film.
Ja. Der Distelfink
übrigens auf Deutsch. Ja, der Distelfink hat auch was damit zu tun, dass man sich der klassische 90-minütige Spielfilm bietet sich für Verfilmung von dicken Romanen einfach nicht an.
Nee.
Sondern es gibt viele gute Filme, die auf Kurzgeschichten basieren oder auf Novellen. Das ist dann einfach nicht so wahnsinnig viel Stoff. Aber es gibt wirklich ganz wenige Sachen, die mir einfallen, wo 800, 900 Seiten auf 2 Stunden eingedampft, immer noch sehr, sehr gut funktioniert.
Blechtrommel.
Ja, Blechtrommel, wir könnten jetzt in die Filmgeschichte gehen, so die Brüder Karamasow und so, das fällt einem natürlich alles ein. Aber Filme funktionieren einfach nach einem gewissen Schema, und wenn das Buch sehr anders ist als dieses Schema, kann es sehr anstrengend sein. Meine Lieblingsliteraturverfilmung in der Übersetzung eines Buches, was eigentlich komplett Meta und Innenwelten ist und was dann auf der Leinwand trotzdem hervorragend funktioniert, ist The Hours,
haben wir nicht gelesen.
David Ayer, der glaube ich, aber es haben sicherlich viele Leute diesen Film gesehen, weil die Struktur des Buches ist sehr ähnlich und ist der Drehbuchautor, ich glaube, es ist Christopher Hampton oder was, ist ja auch egal. Dem ist es jedenfalls gelungen, diese sehr komplexe Struktur dieses Buches in diesen Film zu übertragen. Ganz einfach, weil er sich diese Innenwelten gegriffen hat und sie in Bilder übersetzt hat. Und das gelingt aber ganz vielen Menschen nicht. Gerade bei populärer Kultur. Mir fällt der letzte Teil von Panem ein, wo das Buch schon nicht doll war, aber der Film war wirklich einfach nur Grotte.
Ich meine, das ist ja auch eine ich habe überlegt, ob ich tatsächlich über das Franchise spreche heute und habe mich dann aber jetzt dagegen entschieden. Unter anderem auch, weil der letzte Teil halt wirklich so hanebüchen schlecht ist. Und das ist ja auch ein Ding, was bei diesen sehr lukrativen Franchises ganz oft passiert, dass sie dann ein Prequel noch nachschieben oder ein Sequel irgendwie versuchen nachzuschieben, was dann relativ dünnes Buch eben dann trotzdem wieder aufgeblasen werden muss auf 3 Teile. Oder Beispiel der Hobbit, was ja auch aus diesem kleinen Büchlein sich da diese 3 Teile aus dem Arsch gezogen haben. Tut das dem Stoff gut? Nein. Wird das die Leute, die das Franchise gerne gucken wollen und gerne da stundenlang drin verbringen wollen in dieser Galaxie, in diesem Universum, für die ist es natürlich trotzdem irgendwie schön. Aber ja, meistens ist es halt dann doch irgendwie blöd. Es gibt so viele Bücher, wo ich denke, gerade weil die in der Erzählart, wie sie sind, so spannend sind, die würde ich gerne als Film versucht sehen. Ich würde das gerne umgesetzt sehen.
Zum Beispiel?
Matt Ruff, Ich und die Anderen, ja. Set This House in Order, grandioses Buch. Und du tappst bis zum Schluss mehr oder weniger im Dunkeln. Ich will hier nicht so viel verraten, aber über das Buch können wir gerne mal sprechen an anderer Stelle. Das fände ich wahnsinnig spannend, wie man das umsetzen würde, ohne dass es jetzt in so eine Glass-Geschichte, wie heißt der? Glass? Shatter? Shell? Keine Ahnung. Schiebe ich nach in die Shownotes. Das fände ich spannend, aber ja, meistens finde ich, geht's schief, muss ich leider sagen. Ich kenne wirklich wenige Buchverfilmungen, wo ich am Ende happy mit bin, wo ich denke, die haben den Spirit gut eingefangen.
Sagen wir mal so, es gibt halt weniger Autorinnen, die sich das entweder leisten können oder die dann auch das Rückgrat haben, bei horrenden Summen, die einem für Verfilmungsrechte üblicherweise angeboten werden, zu sagen, das möchte ich aber nicht. Also das aus den letzten paar Jahren, was mir einfällt, wo die Verfilmung wirklich 20 Jahre lang in Arbeit war, war Sandman von Neil Gaiman. Mhm. Und da gab es wirklich einfach, ich glaube, es gab 5 oder 6 Filmscripts und Leute, die das versucht hatten, das auf 2 Stunden runterzudampfen. Und das funktionierte einfach nicht.
Ich meine, Idealverlauf für sowas ist dann, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist Interview mit dem Vampir. Das haben sie als Film versucht vor 30 Jahren.
And I still love it.
Kann man so oder so sehen. Und dann irgendwann ändert sich die Landschaft und dann kommen Leute vom Fernsehen mit sehr viel Geld und sagen, okay, wir wollen mit euch zusammenarbeiten, mit Christopher und Anne Rice und wir holen euch jetzt ins Boot und wir machen daraus eine tolle Serie, weil dann haben wir nämlich alle Zeit der Welt zu erzählen, was in diesen Büchern vorkommt und das sehe ich als eine sehr erfolgreiche Verfilmung in dem Fall.
Klar, du musst ja nicht bei Büchern bleiben, wir können schon bei sowas, weil wir gerade bei Frau Streisand sind, wir können ja über Stücke reden und darüber, dass dass The Normal Heart, bevor Ryan Murphy das dann endlich gemacht hat, lag es 20 Jahre lang bei Frau Streisand und sie wusste einfach nicht, was sie damit anfangen soll.
Aber sie hat es mal gekauft.
Sie hat es gekauft und dann waren die Rechte blockiert und alle, die es machen wollten, haben dann immer gehört, ja, die Rechte liegen bei Frau Streisand und sie möchte unbedingt gerne die Ärztin spielen und dann haben die meisten Regisseure schon abgewinkt.
Es war wirklich so, dass sie das nicht finanziert gekriegt hat und alle Studios abgelehnt haben und sie es nicht alleine zahlen konnte.
Also ja, weil
die Biografie gelesen hat, weiß das.
Die Wahrheit ist ja, weil das Buch, mit dem sie zu diesen Studios gegangen sind, nicht gut war. Und wenn du ein sowieso schon schwieriges Thema hast und dann noch mit einem schlechten Buch kommst, dann geht es halt einfach
nicht. Ein gutes Beispiel dafür ist This Is Me Now von J.Lo. Das hat sie leider selber finanziert. Arme, ja, die kriegt es gerade wirklich von allen drauf. Es tut mir auch ein bisschen leid. Andererseits,
aber der sie Film sah toll war aus wirklich, bei der Met Gala.
Ja.
Jetzt ist sie auch schon wieder getrennt. Also die hat wirklich richtig Pech
mit einem. Das weiß man doch überhaupt
nicht. Sie hat ein schlechtes Jahr, muss man wirklich sagen, die arme Maus.
Ja.
Das wirkt gerade echt, dass alle auf sie einkloppen und jetzt auch noch wir.
Ja.
Das ist wirklich schlimm.
Nee, ich liebe sie ja trotzdem. Ich muss übrigens noch mal kurz sagen, dass ich mehr Culpa Madonna hätte ich nicht gedacht, dass die das so toll mit dieser Tournee zu Ende bringt und 80 Stück durchzieht und am Schluss noch mal fulminanter in Rio den Strand abräumt. Also das fand ich richtig toll. Also nicht, dass ich sie mag, aber sie hat es gut gemacht.
Ja, ja. Es kommen jetzt wieder so, mir werden ständig jetzt so Videos angezeigt, wie sie so Fans beleidigt.
Ja.
Im ja. Stadion in alter Manier, ne? Also unfassbar auch, wie ernst man sich nehmen kann. Da hat irgendwie ein Fan, während sie gesungen hat, ich glaube Live to Tell, hatte die Chuspe, nicht sie anzuschauen, sondern links oder rechts neben sich zu schauen und was zu jemandem zu sagen. Und da hat sie nach dem Song ihn dann outgecallt, hat ja. ihm, du da hinten und so, du, während ich hier über meinen Verlust und den Tod meiner Mutter singe, hast du
dich die unterhalten.
Balls irgendwie nicht mich anzuschauen und so, you have to pay attention to me, wo ich auch dachte,
ja,
Alter,
ja,
der hat dir $600 hingelegt, damit er da sitzen darf oder wahrscheinlich noch mehr, der war ganz ja. vorne. Also, shut the fuck up.
Die hat auch alle beschimpft, die nicht ihre Handylichter angemacht haben auf Kommando und so. Also die wirklich.
Die Referenz
geschafft körperlich, das hätte ich nie gedacht.
Ja, 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 ja.
Die Referenz also, für dieses Verhalten ist übrigens Ima Sumac bei der Schmidt-Show. Ganz das, wird genau. den, das wird den Jüngeren nicht sagen, aber
Barbie, das sollten sie gucken.
Stell das in die Show noch.
Das ist alles auf YouTube noch. Das war legendär.
Ja. Ich glaube, um das also abzuschließen, das Vorwort, ich glaube, eine ganz wichtige Funktion von Literaturverfilmungen ist natürlich, dass Leute, die sich das Buch niemals antun würden, weil sie einfach keine Leseratten sind, so vielleicht Zugang zu bekommen zu großen Stoffen, denen sie sich sonst vielleicht nicht nähern würden. Also Great Expectations ist ein Beispiel, ne, zigmal in verschiedenen Varianten verfilmt worden, alles gute
auch mehrfach Filme. Übel. Ja,
aber ich finde oft sehr gut.
Oft sehr gut, aber es gibt auch ein paar Sachen, also die letzte mit Olivia Colman ist jetzt nicht so doll.
Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich fand selbst diese komische Gwyneth Paltrow-Geschichte fand ich nicht so
die
schlecht.
Die liebe ich ja, ganz einfach, weil der Film so völlig, also Anne Bancroft ist halt völlig durchgeballert.
Und ist sie Mrs. Havisham?
Ja, 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 und ja, sie ist Mrs. Havisham und Gwyneth macht nichts falsch, aber auch nichts richtig, also wie üblich. Und Ethan Hawke ist einfach very fuckable und sehr hinreißend. Ja, also,
der Film ist gut, das Buch
kann aber das meine ich halt, ne? Das sind dann Filme, die, also Stoffe, mit denen hätten sich Leute so wahrscheinlich nicht auseinandergesetzt.
Der Leopard von Visconti fällt mir ein. Hätte ich nie gelesen, wenn ich den Film nicht gesehen hätte.
Tut mir nicht. Ja. Dann haben wir das abgefrühstückt.
Ja.
Sind wir gut? Dann willst du reinspringen, mein Schatz?
Ich springe rein.
Gut, do it.
Also, ich war ja stehen geblieben bei dem Punkt.
Arschlecken.
Dass eine Verfilmung eines Buches ganz andere Bilder im Kopf hervorruft als das Buch. Und deswegen bin ich für die meisten Verfilmungen, ob sie aus Gründen, wie wir gerade ausgeführt haben, gut oder schlecht sind, das muss dann jeder selber entscheiden. Aber dass es erstmal gemacht wird, ist ja schon mal nicht verkehrt. Dieses Buch, nicht umsonst ist es verfilmt worden. Es ist ein super Bestseller auf allen Listen, Platz 1 gewesen 2019, 3 Millionen Exemplare verkauft. Die Autorin ist eine neuseeländische Sacharbeiterin, die im Sozialamt gearbeitet hat und die irgendwann mit ihrem Mann nach Melbourne gezogen ist. Und da hat sie einen alten Nachbarn gehabt und es stellte sich raus, der alte Mann nebenan, der gerade Witwer geworden war, ist ein Auschwitz-Überlebender gewesen. Und da hat sie sich dann hingesetzt und 3 Jahre mit dem jeden Nachmittag bei Kaffee und Kuchen im Prinzip den ausgeforscht. Und,
as you do.
Ja, also wenn du so eine Lebensgeschichte am Haken hast, da hat sie schlau reagiert sozusagen und hat gesagt, bevor der stirbt, die Geschichte ist doll und wollte ein Drehbuch darüber schreiben. Die hat also privat neben ihrer Sachbearbeiterkarriere Drehbuchkurse gemacht. Das war so eine richtige biedere Hausfrau. Also es war jetzt keine Autorin, die schon irgendwas, eher so wie die, deren Namen nicht genannt werden darf von Harry Potter, weißt du, die vorher arbeitslos war und im Café angefangen hat zu schreiben. So eine Art, stelle ich mir vor. So ein Mütterchen.
Hoffentlich entwickelt sich das besser bei ihr.
Ja. Und die hieß also Heather Morris und hat den interviewt und interviewt und interviewt und dann irgendwann ist er dann gestorben und dann hat sie das weitere 3 Jahre später doch als Buch veröffentlicht und zwar als fiktional an sein Leben angelehnt. Das heißt also, sie hat sich die Freiheiten genommen, Sachen sich auszudenken und die Biografie des Mannes wiederzugeben. Was an sich ja legitim ist, aber nun geht es um das Innenleben im Vernichtungslager Birkenau und im Sammellager Auschwitz. Mhm. Und da kann man sich ja vorstellen, sind die Emotionen gerade jetzt heute, gerade in unserer heutigen Zeit, die sind natürlich, boah, ne, die sind sofort hochgegangen. Also, was weiß ich, 2019 ist das erschienen, denn das Buch. Und seitdem gibt es natürlich einen Riesenstreit zwischen denjenigen, die sagen, ja, die Freiheit darf man sich nehmen.
Wie viel hat sie denn fiktionalisiert, wissen wir das?
Ja, ja, das weiß man. Das weiß man, weil es gibt sehr viele Expertenräte und Überlebendenorganisationen von Auschwitz-Überlebenden, die auf wissenschaftlicher Basis dieses Lagerleben relativ lückenlos rekonstruiert haben und archiviert haben. Und die sind natürlich auf die Barrikaden gegangen, aber die sind schon auf die Barrikaden gegangen bei Schindlers Liste und bei Holocaust mit Meryl Streep aus den 78er Jahren. Und da ist denn diese Diskussion, die aufkommt, ist, wie weit darf man sowas fiktionalisieren? Oder ist es stärker zu bewerten, dass dadurch Millionen Leute Zugang zu der Thematik kriegen, die sich sonst das überhaupt nicht antun würden, durch die Bombastität einer Liebesgeschichte, wie es in diesem Fall ist, innerhalb eines Lagers. Wie weit kann man dadurch Leute ranholen und informieren, die man sonst nicht erreicht hätte? Verstehst du diese beiden Sätze? Also einmal die Akkuratesse gegen den Ausschmück, die Erlaubnis, um mehr Publikum zu kriegen. Das ist etwas, was wir jetzt nicht lösen können. Da gibt es ja kein richtig und kein falsch.
Doch.
In dem Sinne. Nee, finde ich nicht.
Ich sag dann danach noch was.
Nee, sag's jetzt bitte, weil jetzt sagst du gerade doch.
Ich finde das hochgradig falsch, das überhaupt zu versuchen. Das Buch steht ja in einer ganzen Reihe von, in Deutschland ist es ja gesetzlich verboten, den Holocaust zu relativieren. Ich weiß nicht, warum man ihn dann romantisieren darf.
Okay, das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Man kann zwischen diesen beiden Polen einmal zu sagen, die Akkuratesse und einmal die erzählerische Freiheit, da kann man der oder der Meinung sein. Ich bin der anderen Meinung. Ich habe das natürlich auch anders gesehen als du offensichtlich. Das ist aber nicht das Thema, sondern jetzt muss es ja erstmal darum gehen, worum geht's denn? Der alte Mann, den sie interviewt hat, etwas erlebt. Also es ist die Geschichte eines alten jüdischen Mannes. Es ist nicht die Geschichte des Holocaust oder so, sondern eines alten Mannes, der in seiner Jugend halt ins Lager deportiert wurde und dort die Liebe seines Lebens kennengelernt hat. Das ist natürlich dumm gelaufen, in so einem Lager die Liebe seines Lebens kennenzulernen. Nun hat er das Glück gehabt, oder wie man es denn am Ende nennen soll, das überlebt zu haben und die Frau seines Lebens auch. Und die haben sich danach Tatsache wiedergefunden, haben geheiratet und sind bis 2000, weiß ich nicht, wann sie gestorben ist, 17 oder so, zusammen gewesen. Nicht unter einfachen Bedingungen, weil die Kinder, die sie gekriegt haben, reden natürlich von der totalen Traumatisierung. Das ist alles gar nicht harmonisch zu leben danach. Aber gut. So, nun erzählt er seine Geschichte und dankenswerterweise, Paul hat es anders gesehen, ist in dem Film auch, so wie im Buch, immer die Rede davon, wie sehr Erinnerungen falsch laufen können. Und das ist gut, dass sie es gemacht haben, finde ich, weil natürlich ist ein alter Mann, der erinnert sich falsch und der hat Lücken und manche Sachen waren anders. Das wird alles thematisiert und dadurch, in meinen Augen, ist es legitim, weil es geht eben nur um diesen alten Mann und nicht um irgendein Sachbuch. Der wird also nun da in dieses Lager gebracht und gerade zufällig trifft er einen, der dafür da ist, Leute zu suchen, die die Kennnummern in die Arme tätowieren, der Ankommenden. Und der sagt, du, ich nehme dich, komm mit. Wird irgendwie von dem, weil er, also wenigstens im Film sieht der super gut aus. Ich meine, dieser Schauspieler, den haben sie da recht gut gecastet. Der hat vorher Prinz Erik in Ariel gespielt. Also ich meine, das war einfach so ein Hübscher. Und den nimmt er. Und dadurch wird er angestellt sozusagen in einer privilegierten Anstellung, dass er also woanders schlafen kann als die Massen, dass er nicht sofort ins Gas geschickt wird, dass er eben gebraucht wird für diese Nummerntätowierung. Und bei diesen Tätowierungen kommt eben in der Schlange der, die tätowiert werden, auch diese Gitta, seine zukünftige. Und er nimmt die Hand, er guckt ihr ins Gesicht und der Blitz schlägt ein. Das ist halt, ob es so gewesen ist oder nicht. Natürlich, ein Glück singt Barbara nicht im Hintergrund, aber es ist natürlich ein kitschiger Moment. Eines.
Na, die Musik in, ist auch ohne man, Barbara kitschig genug.
Ja, Hans Zimmer. Wo man denkt, wie kann man an sowas wie Romantik und Liebe in dem Moment, in der Lage überhaupt glauben. Aber das, und das ist die ganze Aussage dieses Buches und der Miniserie, dass eben gerade dieser Impuls Liebe so stark ist, dass er überall kommt, selbst in der Hölle. Und wenn er da ist, dass er dir die Kraft gibt, überhaupt in dieser Hölle zu überleben. Und diese Hölle, wie du sagst, das sind nicht gut geschminkte Hübschlinge, die da rumrennen. Ich finde, dass man die schlimmsten Grausamkeiten werden nicht gezeigt. Das ist schon mal gut. Es ist also jetzt nicht live im Krematorium dabei. Aber man sieht die Dimension dieser Fabrik. Das war ja eine Vernichtungsfabrik. Und wie die Abläufe waren und wie die Gefälle innerhalb der Insassen waren und wie die diese Rauchwolke aus stinkenden Menschenfleisch die ganze Zeit über diesem Lager hing und so, das kriegst du alles mit. Und das kriegst du visuell natürlich mit, dass du denkst, wow, dass das so groß ist, hätte ich gar nicht gedacht. Ich war noch nie selber da. Aber wie der da von so einem Dachdecker gefragt wird, halt mal hier einen Balken, und der klettert auf so eine Baracke, die da gebaut wurden. Die wurden ja schnell irgendwie, mussten ja aus. Und bis zum Horizont dieses Lager. Also wie riesig das war für diese Millionen von zu ermordenden Leute. Das wird einem klar durch die Bilder. Und das ist eben die Kraft der Verfilmung gegenüber des Buches, glaube ich. Naja, er ist dann eben da und er arbeitet quasi für die SS, weil der Haupttätowierer, der ist dann auch irgendwie bald weg und er wird der Haupttätowierer. Das steht alles unter dem Schutz eines SS-Mannes, der ein primitiver Bastard ist, ein Befehlsempfänger. Aber meine Interpretation, höchstwahrscheinlich irgendwie schwul, weil er auf diesen Typen steht, auf den jüdischen Tätowierer. Das aber nicht darf und seine Gefühle auch nicht kennt und mit Suff reagiert und mit Puff und kein Hochkriegen reagiert und so. Also der ist total
eifersüchtig,
ein Arschloch und ein Bastard und lässt ihn trotzdem leben und gibt ihm die Freiheit, ein paar Extra-Deals zu machen, sag ich mal. Also der Lale, der schafft es zum Beispiel, seine Gitter unterzubringen im Kanada-Kommando. Kanada-Kommando waren die Frauen, die abkommandiert wurden, die waren nur dafür da, aus den Koffern und Kleidungsstücken derer, die dahin gebracht wurden und verbrannt wurden, die Wertsachen rauszunehmen. Und dann konnten die sich was einstecken und das tauschen gegen irgendwas und so. Also da gab es so einen Handel. Und im Buch wird es wohl nur in einem Satz erwähnt, dass es auch dadurch möglich war, die da, wo sie geschlafen haben, die Blockälteste von dem Frauenhaus so zu bestechen, dass die ihr Zimmer, die hatte als oberste Chefin des Blocks, hatte die ein Einzelzimmer, dass die das zur Verfügung gestellt hat, dass Lale und Gitta da wenigstens mal alleine sein konnten und vielleicht auch Sex haben konnten. Das wird in der Serie natürlich gezeigt. Und da schreien die Leute aus der Wissenschaftsseite auf und sagen, Sex in Auschwitz, wie kann man nur, das kann nicht sein, das gab es nicht, diesen Freiraum gab es nie für niemanden und so. Also das ist diese Diskussion. Aber in der Serie wird es halt gezeigt.
Mir
so.
Geht es gar nicht darum, dass es das nicht gab, weil ich war ich ja weiß auch nicht es dabei. Nicht.
Ja, wir waren
sondern nicht dabei. Mir geht es darum, sollte man das zeigen oder nicht?
Wenn die Prämisse ist, und das ist eben das Argument für mich, dass du sagst, selbst in der Hölle gibt es diese Emotion, die dir die Kraft verleiht, irgendwie weiterzuleben von Tag zu Tag, dann ist das für mich nachvollziehbar. Und dann kann ich auch gewisse filmische Mittel akzeptieren, die dazu helfen. Ob das eine Sexszene ist, sei dahingestellt. Das muss vielleicht nicht. Aber diese Romanze, die hatten, darzustellen in Auschwitz, finde ich jetzt nicht schlimm, wenn es so passiert ist. So. Naja, gut, also lange Rede, über 6 Folgen sieht man halt, wie die ihr Leben da organisieren und wie die drumherum wegsterben und wie ein Kind geboren wird, was sie verstecken und was alles da passiert. Das wird alles gezeigt. Dann, wie das Lager aufgelöst wird, wie die Todesmärsche beginnen und wie sie sich noch zurufen können. Die eine ruft ihren Nachnamen und er ruft, wir treffen uns in Bratislava und das war's. Und dann kommt er in russische Gefangenschaft, aus der er nach einiger Zeit fliehen kann. Ich glaube in Österreich oder was, keine Ahnung. Und die Gita kann auf irgendeinem Todesmarsch weglaufen und sich verstecken und bla bla bla. Lange Rede am Ende natürlich, und da ist nun das Geigenschmalz-Potenzial natürlich da. Da ist denn so eine Stadt und die zerlumpten Überlebenden humpeln durch die Stadt und die Einwohner sind überfordert und im Rathaus sind die Wände voll mit Vermisstenanzeigen und sie, das ist so ein bisschen wie Dr. Zhivago, also sie kommen danach an einen Rathaus, sie verpassen sich natürlich und so weiter und so fort und dann sieht sie draußen einen Schatten vorbeihuschen und spürt natürlich, dass er das ist und dann rennt sie ihm hinterher und er dreht sich um und beide und so finden die sich dann und Kuss und Ende, so nach dem Motto. Ist natürlich für mein romantisches Herz richtig schön gewesen, ein Happy End sozusagen, dass die beiden es geschafft haben, weil man denen auch in den 6 Folgen der Verfilmung richtig nahe gekommen ist. Ich finde, das ist gut verfilmt und emotional hat es mich abgeholt. Und dann auf dem Abspann der letzten Folge, Barbara mit ihrem Love is the Answer, das war für mich, also da Love Will Survive, ja genau, Love Will Survive, ein Schrottlied, aber in dem Moment alle Schleusen offen. Ne? Also ich habe geheult wie Schloss von Dampf Schloss. Ich fand's so. Und nochmal, um zu begreifen, wie die industrielle Vernichtung von Millionen von Leuten von Deutschland organisiert funktioniert hat, in welchem Rahmen die und welche Organisation dahinter steckt und so weiter, das transportiert die Serie eben auch. Und das sollte man sich ganz besonders in der heutigen Zeit, wenn man sich politisch zu irgendwas äußert, im Hinterkopf haben. Deswegen empfehle ich diese Serie sehr.
So. Barbie, möchtest du jetzt mit ganz was anderem weitermachen?
Ich mache jetzt mit ganz was anderem weiter, nämlich ich habe, wie schon gesagt, lange überlegt, was ich dann machen könnte bei Literaturverfilmung, weil jetzt ja die großen Schinken jetzt auch nicht so meine Spezialität sind, gerade die alten nicht so, und war dann eine Zeit lang bei, wie schon gesagt, den Tributen von Panem, weil ich das tatsächlich ganz gerne gelesen habe auch, aber ja. Ne?
Ich bin sehr dankbar, dass du es nicht gemacht hast.
Und bin dann schlussendlich durch einen Zufall da gelandet, wo ich jetzt bin. Und zwar habe ich mehrfach in den letzten Wochen mit Menschen über ihre Depressionen gesprochen und über ihre Überforderung gerade und darüber, was gerade bei ihnen so los ist und dass alles so zu viel ist und werde auch in Gesprächen öfter gefragt, auch jetzt neulich in einem Interview, was denn mein Rezept wäre, um mit Depressionen umzugehen als Mensch, der damit eben auch schon mehrere Jahrzehnte zu tun hat. Und ich zitiere dann immer gerne Beppo Straßenkehrer und sage, es geht immer nur um den nächsten Schritt. Beppo Straßenkehrer ist eine Figur in dem Buch Momo, über das ich jetzt gleich rede. Und Beppo wird als der einfache Charakter dargestellt, der eben Straßen fegt. Aber er erklärt, dass es ganz oft, wenn er sich vorstellt, wie viele Straßen er noch zu machen hat, diese ganze Stadt muss er fegen. Und das ist alles viel zu viel. Und er hat sich beigebracht, er muss sich immer nur auf den nächsten Schritt konzentrieren, weil dann ist der Weg einfach. Mhm. Und dann schafft er das tatsächlich, ohne überwältigt zu werden und ohne ständig darüber nachzudenken, was er alles noch schaffen muss. Mhm. Und das ist für mich und meine Art, mit meinen Depressionen umzugehen, tatsächlich ein valider Trick geworden, dass ich mich immer erstmal auf die Sachen konzentriere, die direkt vor mir liegen, die ich direkt verändern kann und schwuppdiwupp habe ich dann Sachen geschafft, von denen ich erstmal dachte, ich kann sie gar nicht schaffen. Und da ist mir aufgefallen, immer wenn ich Beppo Straßenkehrer zitiere, ne, den Leuten, mit denen ich sonst zu tun habe, Leute meiner Generation, die auch gelesen haben als Kinder schon, da sage ich nur Beppo Straßenkehrer und alle sagen, ah, alles klar. Aber mir ist es jetzt passiert, eben in den Gesprächen in den letzten Wochen, auch in diesem Interview, dass die Leute dann erstmal irritiert waren und sagten, hä, wer? Und ich so, ach so, Momo? Kenne ich gar nicht. Ist das? Von wem ist denn das? Und dann musst du das erklären, dann sagst du Michael Ende und dann sagen sie, ach, die unendliche Geschichte. Dann sagst du, ja genau, ja, den Film habe ich geliebt. Und denkst dir, Also auch dieser Film, auch wenn man den gut finden kann, aus verschiedenen Gründen, ich finde den nicht toll.
Nicht gegen
und
das es Buch.
Ist keine gute Literaturverfilmung in diesem Fall und auch Momo ist es leider nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass ich über dieses Buch dann sprechen sollte, weil das ist tatsächlich ein Buch, das man gelesen haben sollte, finde ich. Unter anderem auch, weil es jetzt neu verfilmt wird. Es gibt ja eine Verfilmung von irgendwann
mit Radost Boke.
Mit Radost Boke.
Oh, 84, glaube ich, oder 85.
Something like that. Ich glaube, ich habe die Zahl aufgeschrieben und sag's gleich noch. Genau, das soll jetzt neu verfilmt werden. Sie versuchen sich jetzt auch generell, glaube ich, Ronja Räubertochter, Astrid Lindgren wird jetzt als Serie gemacht und so, da bin ich auch gespannt. Also ja, sie versuchen sich an alten Stoffen und die neu aufzulegen für die Kinder und jung gebliebenen Erwachsenen.
Die es nicht kennen.
Für die Kinder und für die inneren Kinder.
Ja, und genau deswegen finde ich, weil es gibt ja überhaupt keine Garantie, dass das eine gute Neuverfilmung wird. Insofern dachte ich, sprechen wir nochmal über das Buch.
Ja.
Denn das Buch ist tatsächlich toll. Roman Herzog hat 95, als Michael Ende gestorben ist, hat er dann in dem Nachruf quasi gesagt, in der heutigen Generation gibt es keinen Deutschen, der sich nicht an die Bücher von Michael Ende erinnert, mit denen er aufgewachsen ist. Und offensichtlich ist das nicht mehr der Fall, deswegen müssen wir das jetzt besprechen.
Ja.
Der gute Mensch hat gelebt von 1929 bis 1995. War einer der weltweit erfolgreichsten Kinder- und JugendautorInnen, hat über 35 Millionen verkaufte Artikel, sagen wir jetzt mal, ich glaube, er hat nicht nur Bücher verkauft, gehabt, abgesetzt, ist in 50 Sprachen übersetzt worden. Unter anderem werden viele von euch natürlich Tim Knopf und Lukas den Lokomotivführer kennen, Momo und die eben schon angesprochene unendliche Geschichte. Er selber stammt, würde ich sagen, aus eher ärmlichen Verhältnissen. Der Vater war surrealistischer Maler. Sie sind von, ich glaube, einem kleineren Ort irgendwo dann, ich glaube, Parsing, something, dann nach München gezogen, weil der Vater dachte, da kann er vielleicht, kommt er mit seiner Malerei besser an. Unschönerweise haben die Damen und Herren des Nationalsozialismus die Arbeit des Vaters als entartete Kunst eingestuft. Insofern war auch da schon relativ schnell eine politische Prägung da für den jungen Michael Ende. Also er ist selbst mit 15, das war ein paar Jahre vor Kriegsende, da hat er seinen Einberufungsbefehl bekommen, dass er jetzt quasi an die Front muss. Die hat er zerrissen. Und hat sich der Freiheitsaktion Bayern angeschlossen, die Kapitulation Deutschlands gefordert haben. Also er ist jetzt nicht wirklich in den Untergrund gegangen, aber er war auf jeden Fall politisch so aktiv, dass ihm das auch hätte durchaus gefährlich werden können. Aber ich glaube, so kurz vor Kriegsende war das alles schon so zerrüttet, dass das, ja, er ist mit dem Kopf davongekommen. Hat 1948 an der Waldorfschule in Stuttgart sein Abitur gemacht, hat dann erstmal Schauspiel studiert aus absurden Gründen, weil er tatsächlich, er wollte immer schreiben, er wollte dann auch Theaterstücke schreiben und er dachte, wenn er Schauspiel studiert, dann versteht er es irgendwie besser. Choices. Nichts klickt so richtig. Er hat kleine Jobs, schreibt Kritiken für irgendwelche Sachen, aber ja, so richtig erfolgreich ist es alles nicht. Und bildet aber schon Freundschaften mit Menschen, die auch Ähnliches versuchen und trifft zum Ende der 50er Jahre einen befreundeten Illustrator auf der Straße, der kommt mit dem ins Gespräch und der sagt, du, ich habe einen Auftrag für ein Buch, ich habe aber noch überhaupt keine Ahnung, was das werden soll, ich habe nur irgendwie, ich will das halt illustrieren, kannst du mir nicht einfach ein paar Sätze schreiben? Schreib mir, ne, was weiß ich, 10 Sätze und dann male ich halt ein paar Bilder dazu und dann ist gut und wir geben das ab. Und dann sagt er auch, Mensch, Kinderbücher habe ich, genau, das soll ein Kinderbuch werden. Und sagt er, Mensch, Kinderbücher habe ich noch nicht versucht, alles andere ist irgendwie nicht so erfolgreich, ich versuche das mal. Und setzt sich hin. Er hatte tatsächlich nur den ersten Satz. Und das war der erste Satz von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und dann hat er ganz oft beschrieben in Interviews, er hatte überhaupt keine Ahnung, wo das hingehen soll mit der Geschichte. Er hatte keinen Anfang, kein Ende. Er hat einfach sich hingesetzt und hat angefangen zu schreiben. Und am Ende war es ein über 400 Seiten starker Roman. Ist ein wirklich schönes Buch. Tatsächlich, das Manuskript wurde dann rumgereicht, ist über 12 Mal abgelehnt worden. Die Begründung war immer, es ist viel zu lang für ein Kinderbuch oder für ein Jugendbuch und außerdem ist es halt ein schwarzer Junge, das ist der Titelheld. Das gab es Ende der 50er, Anfang der 60er in Berlin, in Deutschland halt auch einfach gar nicht. Und nach anderthalb Jahren dann tatsächlich, 1960, erschien das Buch dann bei Tiedemann und ist tatsächlich ein Erfolg. Das Ding schlägt ein, so. Ich will kurz hier einen kleinen Einschub machen und das ein bisschen kontextualisieren. 2013 gab es in Deutschland die sogenannte Kinderbuchdebatte, weil die kleine Hexe von Ottfried Preußler strotzte mit ein paar rassistischen Wörtern und Beschreibungen und das sollte dann quasi an die heutige Zeit angepasst werden und es wurde sich geeinigt, dass da eben diese Begriffe entfernt werden sollen. Und da stand in Deutschland die Feuilletonlandschaft und alle Intellektuellen standen plötzlich Kopf. Und Ulrich Greiner zum Beispiel, der damalige Literaturchef bei der Zeit, hat groß das N-Wort auf die Titelseite drucken lassen, weil er meinte, die Meinungsfreiheit sei in Gefahr und das könne ja so alles nicht sein.
Oh, as you do.
Ja, eine sehr unschöne Geschichte, die uns verdeutlicht, wo wir 2013 noch standen, vor BLM und so. Und Anfang dieses Jahres wurde dann auch Jim Knopf tatsächlich von einigen rassistischen Wörtern und Klischees befreit, allerdings in Zusammenarbeit mit den NachlassverwalterInnen von Michael Ende und ohne großen Skandal. Und das wohl auch, weil niemand wirklich Zweifel hatte an Endes politischer Gesinnung. Ne, er war Antirassist, er war gegen die Nazis, er verabschottete die Rassenlehre und so hat er auch in Jim Knopf untergebracht. Es gibt diese Geschichte mit Frau Malzahn, die diese Drachenschule leitet und da gab es einen, da durften nur reinrassige Drachen teilnehmen und ich glaube Nepomuk
war der
hieß der Kleine, der
ne, Mischdrache.
Der ja. Mischdrache, der Nilpferd, glaube ich, als Mutter hatte oder so. Ja. Und, ne,
der wurde also, ausgegrenzt.
Genau, und das hat er reingeschrieben natürlich, weil ihm diese Rassenlehre ein Gräuel war und so. Ja, das nur so, um das kurz zu kontextualisieren. Trotzdem ist natürlich die Verwendung des N-Wortes und die auch an die Jim Crow-Ära erinnernde Illustration und das Cover, es geht natürlich alles gar nicht, ist rassistischer Dreck und kann gerne weg. So. Das Buch ist damals erfolgreich, er verdient ganz gutes Geld, heiratet, aber die deutschen Kritiker sind ihm nicht geneigt. Die finden ihn scheiße und sagen das auch, das sei Eskapismus, was er da macht und er würde die Kinder mit seinen Büchern nicht auf den Ernst des Lebens vorbereiten, das geht so alles nicht. Und Michael Ende schmollt dann und zieht mit seiner Familie nach Italien.
Hätte ich auch gemacht.
Ja, was man so ja. tut. Nicht? Er hat dann dazu geschrieben, man darf aus jeder Tür in den literarischen Salon treten. Aus der Gefängnistür, der Irrenhaustür oder aus der Bordelltür. Nur nicht aus der Kinderzimmertür. Oh. Ja, sie fühlte sich missverstanden.
Ja.
Zieht nach Italien und dort entsteht dann auch Momo, was er über 10 Jahre später dann nachschiebt, nämlich 1973. Momo ist auch ein großer Erfolg. 1979 kommt dann die unendliche Geschichte, sein größter Erfolg. Beide Bücher sind verfilmt worden. Momo fand er noch so erträglich einigermaßen. Er fand es auch nicht toll, den Film. Aber bei der unendlichen Geschichte, da hat die Eichinger-Verfilmung, da hat er am Anfang noch das fand er am Anfang noch gut, hat das unterstützt und hat dann, als er den Film gesehen hat, war er entsetzt und hat gesagt, ein gigantisches Melodram aus Kitsch, Kommerz, Plüsch und Plastik.
Womit er nicht Unrecht hat.
Er hat dann geklagt, er hat gesagt, der Film muss entweder zurückgezogen werden oder, also er hat auf jeden Fall, hat er erwirkt, oder genau, er soll umbenannt werden, anderer Titel. Es soll nicht seinen Namen tragen und nicht den Namen seines Buches, seines Werkes. Er hat immerhin bewirken können, dass sein Name aus den Credits irgendwie gestrichen worden ist, aber ja. Der Film ist jetzt da. Es gab doch auch
einen zweiten Teil, oder?
Ja, der war schon tot. Ja. Also wenn man ehrlich ist, ne, ist die beste Michael-Ende-Verfilmung tatsächlich die Augsburger Puppenkiste von Jim Knopf, weil das war ja wirklich süß und in der Art, wie sie es inszeniert haben, kam es dem Buch dann irgendwie dann doch.
Ist Urmel eigentlich auch von ihm?
Urmel aus dem Eis, weiß ich nicht, ob das auch von ihm ist. Ich glaube fast nicht. Hat sich dann auch versucht als Autor für Erwachsene, das ist auch gescheitert, unter anderem Reich Ranitzky hat gesagt, er möchte das Phänomen Ende nicht öffentlich besprechen, also er war angewidert von so viel
Erfolg.
Ja, und auch, ich meine, das hat ja auch immer so einen semi-romantischen Charakter bei ihm, das ist ja auch diese romantisierte Fantasiewelt, das ist halt für Reich Ranitzky natürlich nichts. Und ja, den hat er deswegen dann in einem späteren Buch, in dem Satan-Archäolygenialko höllischen Wunschpunsch, da hat er ihn als den scheußlichen, nutzlosen Büchernörgele verewigt. Er stirbt 1995 an Magenkrebs, liegt in München auf dem Friedhof, wenn man sich das anschauen will. Das Grab ist sehr hübsch. Da sind auch Figuren aus der unendlichen Geschichte drauf. Seine erste Frau ist gestorben, seine zweite war Japanerin, eine japanische Übersetzerin. Deswegen ist viel dessen, was er in den letzten Jahren seines Lebens gemacht hat, ist vor allem im japanischen Raum erschienen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, ist man erstmal so ein bisschen überrascht, weil er tatsächlich viel Kapitalismuskritik, viel Finanzkritik, Zinskritik tatsächlich auch an der Art, wie Geld behandelt wird, wie Geld verwendet wird, um Geld zu vermehren und so. Da hatte er sehr viel zu sagen. Und lustigerweise taucht das ja auch in Momo schon auf. Also die Kritik an der Bank und an den Zinssystemen.
An der Gier.
Ja, auch, ja, aber so. Tatsächlich auch am Zinsending. Das war ein großes Thema von ihm. Taucht da ja auch auf. So, und jetzt haben wir genug vorgequatscht. Jetzt gehen wir kurz auf Momo. Ich erzähle die Geschichte ein bisschen. Es gibt ein kleines Dorf in Italien, genauer Ort und genaue Zeit wird nicht genannt und da steht ein altes, verrottetes Amphitheater und da taucht eines Tages ein kleines Mädchen auf, das lebt da alleine. Wenn wir es jetzt in Lumpen, wenn wir es jetzt datieren müssten, ist die wahrscheinlich so 6, 7, 8, irgend sowas um den Dreh und ist alleine und wird da gefunden, ich glaube sogar von Beppo Straßenkehrer. Und der nimmt vorsichtig Kontakt mit ihr auf und stellt sich raus, das Kind ist waise, ist aus dem Waisenhaus aber weggelaufen, weil es da ganz furchtbar war. Und dann berät sich das Dorf, ist ein kleines Dorf, keiner hat viel Geld. Und die beschließen also, okay, dann adoptieren wir dieses Mädchen quasi und kümmern uns um die. Und was erst so aussieht, als würde das Dorf sich um das Kind kümmern, ist dann am Ende natürlich das genaue Gegenteil. Nämlich Momo kümmert sich ihrerseits um das ganze Dorf. Also dadurch, dass sie einfach nur zuhört. Sie hat nämlich eine besondere Gabe. Sie kann, wenn sie Menschen einfach nur gegenüber sitzt und ihnen zuhört, dann wachsen die plötzlich über sich hinaus. Die haben die besten Ideen, die werden plötzlich super kreativ. Sie kann Streitereien lösen, Familienstreitereien oder Fäden zwischen alten Bekannten, alten Freunden, die über Jahrzehnte bestehen. Keiner weiß mehr warum. Und wenn sie dabei ist, dann lösen sich diese Dinge plötzlich auf. Die Leute kommen sich wieder nahe. Menschen, die sich sonst dumm halten, weil ihnen keiner zuhören will, kommen plötzlich auf ganz tolle Gedanken, nur weil Momo eben da sitzt und sie gewähren lässt quasi und Interesse zeigt. Und so passiert das, dass plötzlich sich das Leben so in diesem Amphitheater sammelt, rund um Momo rum, das ganze Dorf blüht auf, allen geht's besser, die Kinder spielen toller, weil sie viel mehr Zugang zu ihrer Fantasie finden und keiner ist mehr an irgendwelchen Gadgets oder blöden Spielsachen interessiert, weil sie einfach mit sich und mit der Natur und mit allem so viel schönen Spaß haben. Und so hätte das theoretisch weiterlaufen können. Aber dann tauchen die grauen Herren auf. Bis hierhin hat sich Michael Ende beim Schreiben tatsächlich auch noch sehr viel Zeit gelassen. Es ist alles recht gemächlich erzählt und es ist so Anekdote nach Anekdote nach Anekdote. Und man denkt so, naja, schön, aber wo geht's denn jetzt hin? Und dann kommen eben die grauen Herren und ab da wird es ein bisschen rasanter. Die grauen Herren sind graue Menschen in grauen Anzügen, die mit grauen Limousinen umherfahren und graue Zigarren rauchen mit ganz grauen Gesichtern. Und die tauchen eben plötzlich auf und sagen, sie kommen von der Zeitsparkasse und sie sind da, um den Menschen zu helfen, indem sie ihnen eben nahelegen, ihre Zeit zu sparen, effektiver zu werden. Zeit einzusparen, die können sie dann an die Stadtsparkasse, an die Zeitsparkasse geben. Die verwalten sie für die, heben sie für sie auf und dann kriegen sie Zinsen auf ihre Zeit und können dann später, nach vielen Jahren, eben die Früchte ihres Ruhestands genießen mit so viel wahnsinnig schöner Zeit, die sie dann mit ihren Lieben verbringen können. Was das aber effektiv heißt, ist, dass die Leute sich nur noch mit Selbstoptimierung beschäftigen, nur noch damit, möglichst wenig Zeit zu verplempern, eben nicht mehr mit ihren Kindern spielen, eben nicht mehr einfach nur rumsitzen und La Dolce Vita genießen, sondern Effizienz ist jetzt das oberste Gebot. Kapitalismus, man muss effektiv arbeiten, man muss Sachen schnell machen und gut machen und dann das nächste und dumm. Und die grauen Herren greifen sich die Zeit und der Menschen und behalten die für sich und rauchen die in diesen Zigarren. Das sind Blütenblätter, das kommt dann später. Aber die existieren quasi von der gestohlenen Zeit der Menschen. Und die kapieren relativ schnell, die grauen Herren, dass Momo eine Gefahr für sie ist, weil sie eben durch ihr Talent zuzuhören, offenbaren sich auch diese grauen Herren vor ihr und zeigen, wer sie wirklich sind. Und das darf natürlich nicht passieren. Und deswegen tun die jetzt alles, um Momos Freunde von ihr zu isolieren und sie ganz alleine dastehen zu lassen. Und Momo sieht, wie eben alle ihre Freunde super unglücklich werden und mit dem Leben eigentlich nichts mehr anfangen können, weil sie nur noch effizient sein wollen. Und beschließt eben, dass sie jetzt was ändern muss. Und dann macht sie sich eben auf den Weg, um die Zeit der Menschen zurückzuholen. Und bis dahin haben wir es ja noch mit, also bis auf die grauen Herren, mit relativ normal erzählten, ein bisschen simplifizierten menschlichen Charakteren zu tun. Und ab da wird es dann jetzt so ein bisschen mystisch. Sie trifft dann nämlich Cassiopeia, die Schildkröte von Meister Hora, dem Verwalter aller Menschenzeit, und geht zudem in den, ich habe den Namen vergessen, Zeit irgendwas Turm. Ist es ein Turm? Zeitzentral? Irgendwas. Der wohnt irgendwo toll. Und da muss die auch rückwärts reingehen und langsam machen, weil ansonsten geht das alles nicht. Also es ist alles immer durchwoben mit so einem allegorischen hier ist die Message, du musst das verstehen, bla. Funktioniert aber auch ganz gut, vor allem, wenn man es eben als Kinder- und Jugendliteratur begreift. Ja, und dann sagt sie quasi den grauen Herren den Kampf an und ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht, aber es ist, wenn man es liest, wirklich eine wunderschöne Geschichte, wo man auch als erwachsener Mensch, wenn man dafür offen ist, noch ganz viel rausziehen kann, was Entschleunigung angeht, ne? Diese ganzen Buzzwords, die wir heute so benutzen, die aber tatsächlich auch wichtig sind. Und es wäre sehr spannend auch für mich zu hören, was Michael Ende heute zu unserer technischen Entwicklung sagt. Auch das war ihm immer ein Gräuel, dass wir immer mehr technische Gadgets haben und dass Wissenschaft quasi nur noch zur Optimierung von Prozessen angewendet wird und auch für Militär angewendet wird und kaum noch zur Verbesserung des Lebens oder der Menschheit oder so. Und es würde mich, ich fände es spannend, ihm zuzuhören, was er jetzt zu AI und diesen ganzen Entwicklungen sagt, weil das kann man sich natürlich auch denken. Ja, ich finde es ein wunderschönes Buch und ich möchte die dringende Empfehlung aussprechen, dass ihr es lest und wenn ihr es nicht lesen könnt oder wollt, hört euch das Hörbuch an. Das Hörbuch gibt es überall, das ist sehr schön anzuhören, es ist sehr schön gelesen und ist mit dem Film tatsächlich, kommt ihm einfach nicht nah so an Qualität und an Effekt.
Ja, da ist das Buch wirklich deutlich besser.
Ja.
Der Film ist auch so ein bisschen oll inzwischen.
Ja. Also ich fand ihn als Kind irgendwie doll. Ich fand als das Buch kind, immer schon ja, besser.
Wo man keine Ansprüche hat und nichts
genau. weiß. Genau, ich fand das Buch immer schon besser. Ich habe mich aber gefreut, dass er damals rauskam, weil das gab es ja auch nicht so oft. Ne, das ist ein Buch, was man so toll fand, dass das dann als Film kam. Das war jetzt Anfang der 80er jetzt noch nicht so gang und gäbe. Und fand ihn damals ganz hübsch. Also als Kind fand ich ihn doll. Und war irgendwie auf so eine nicht sexuelle Art verliebt in Radost Bokel, weil die halt unfassbar schön aussieht. Aber ich habe ihn jetzt nochmal gekauft, um ihn anzuschauen und dachte auch so, nee. Ja, also das ist schon ganz am Anfang Zeit. So, nee. Aber kleines Easter Egg, Michael Ende selbst sitzt in der ersten Szene, in dieser Zugszene, sitzt er selber im Zug und ist der Reisende. Also wenn man noch nicht weiß, wie er aussieht, dann hat man ihn da mal gesehen. So. Habt ihr denn Erinnerungen an das Buch oder an den Film?
An das Buch sehr. Also das war auch eins meiner, da war ich aber so 13, 12, würde ich sagen, irgendwann in dem Dreh. Und die Bilder, die im Kopf entstehen bei diesen Fantasy-Geschichten, kann man ja eh nicht eins zu eins wiedergeben in irgendeinem Film, weil deine Gedanken, das war bei Herr der Ringe bei mir so, sind immer anders als die Bilder denn nachher. Also wenn man das denn sieht, ist man automatisch enttäuscht und sowas bei mir beim Film.
Auch damals schon.
Ja, als Kind. Den Film fand ich nicht so doll. Mhm.
Ja, ich hatte mir Momo ganz anders vorgestellt.
Deswegen. Ja, ich auch.
Also für mich war Momo halt so ein kleiner dreckiger Zwerg und nicht so ein wunderschönes Kind. Radost Bokel hat das fein gemacht irgendwie. Ich habe mich immer gefragt, warum daraus keine größere Karriere geworden ist. Sondern,
ich glaube, die ist früh gestorben, oder?
Nein, die lebt noch. Und so war er inzwischen auch mal in Soaps unterwegs und so.
Playboy.
Und,
oder sowas.
Ist einer der Fälle von deutschen Kinderstars, die es dann nicht geschafft haben, das in einer Erwachsenenkarriere umzusetzen.
Ich weiß gar nicht, ob das Ziel war. Ich meine, ehrlich gesagt, ich glaube, die haben sie halt ausgewählt, weil sie schön war und weil sie halt, weil sie wussten, die setzen wir auf die Leinwand und die Leute werden alle mit offenem Mund sitzen, wenn sie denken, mein Gott, ist das Kind schön und das war ja auch überall die Reaktion.
Klar.
Große Schauspielerin
war sie, glaube ich,
halt 100 Jahre nach Bravo danach.
Ja.
Das war für mich halt nicht Momo, sondern Momo war für mich aus einer anderen Tradition kommend. Mhm. Ja. Eine magische Figur und Magie und Schönheit gehen nicht immer überein.
Sure.
Aber ich habe das Buch sehr geliebt habe nie verstanden, auch bei der unendlichen Geschichte nicht, warum das als Jugendliteratur verkauft wird, weil die Themen sind schon sehr erwachsen. Ja, die Protagonistinnen sind kindlich, aber die Themen, die da verhandelt werden, sind schon sehr erwachsen.
Das ist halt die andere Ebene.
Und deswegen weiß ich gar nicht, ob so, wenn man das jetzt 8-9-Jährigen vorliest, ob die verstehen ja die Hälfte dessen, worüber
da geht. Doch, das ist aber die Kunst, diese verschiedenen Ebenen. Die Metaebene spricht die Erwachsenen an und die erzählerische Ebene spricht die Kinder an. Also das, wenn du das beides zusammen verkaufen kannst, dann wird es ein globaler Welterfolg über Jahrzehnte.
Ach so, und ich wollte jahrelang eine Schildkröte haben und immer Kassiopeia nennen.
Also was für mich hat das auf jeden Fall als Kind auch schon so funktioniert auf so einer Ebene, dass wie wir gespielt haben zum Beispiel, ne? Ich komme ja nun aus einer sehr ländlichen Gegend und ich hatte dann später FreundInnen in der Grundschule, die halt so städtisch groß geworden sind. Ne? Die haben halt, die hatten Kabelfernsehen oder die hatten so eine Satellitenschüssel und die haben halt Tele5 geschaut den ganzen Nachmittag. Und das fand ich als Kind blöd. Ich war da nicht neidisch drauf, weil ich fand, auch geprägt durch Momo und Pippi und Ronja, dass ich fand das geil, draußen rumzuturnen und eben ne, den Felsen an der Ecke, das war unsere Burg heute. Und dann haben wir da Ritter und Prinzessin gespielt und dann das andere Mal, das andere Ding war ein Drache. Und dann haben wir Höhlen gefunden und sind da drin rum. Und also ich glaube, inspiriert durch unter anderem dieses Buch war dieser Glaube an die eigene Fantasie und das macht mal, seid mal draußen und macht mal und baut euch eure eigene Fantasiewelt. Das war schon auch definitiv, glaube ich, durch dieses Buch mitgeprägt bei uns. Und dass ich das Gefühl hatte, ich mache das richtig. So.
Tele 5 war auch scheiß.
Wir hatten ja nichts. Nee, in der Stadt kannst du natürlich auch nicht raus und den ganzen Tag spielen, wie es im Land möglich ist. Ne?
Right. Ja, aber wir kommen ja nur alle drei mehr oder weniger vom Dorf.
Total.
Mhm. Oder zumindest aus den Vororten. Und ich meine, ich hatte den Nachteil, ich war ein dickes Kind und kam immer nicht auf die Hochstiege, weil ich die Bäume nicht hochkam.
Und ich hatte keine Freunde.
What changed?
Ja. Genau. Und habe viel gelesen, aber auch, wie gesagt, also mich, ich war auch mit Leuten in Büchern dann befreundet. Und
ja.
Die waren mir
warst
sehr
du vertraut. Bastian Balthasar Buchs so ein bisschen?
Nee, sondern wir hatten ja, also sagen wir mal, die russische Fassung von Der Zauberer von Oz,
ja.
Von Alexander Volkov. Das waren 10 Bände und die habe ich mehrfach gelesen. So von 9 bis 12, würde ich sagen. Und die Figuren sind mir nach wie vor sehr, sehr nah und sind auch, die kann ich in meinem Innenleben immer abrufen. Und dann, ich habe mich ja irgendwie zwischen, ich würde jetzt sagen, auch 9 und 13 ganz intensiv mit griechischen und römischen Sagen beschäftigt. Diese großen Erzählungen der Weltliteratur, die ja, also du überreißt als Kind natürlich nicht, wie viel Sex und Gewalt da eigentlich drin ist, aber so, ich sage ja Leuten, wenn sie mal richtig was Gewalttätiges lesen wollen, die Bibel bietet sich immer an und so, aber deswegen, das war mir so, ich war ja schon früh immer ein sehr intensiver Leser und hatte nicht so viele Leute, mit denen ich das teilen konnte. Deswegen, das war auch eine relativ singuläre Veranstaltung.
Ich habe, glaube ich, zu früh angefangen, Angelique 1 bis 14 zu lesen.
Wann denn?
Ja, auch so mit 12, glaube ich.
Fandst du das geil?
Ja, das war für mich meine ersten Pornos quasi. Das haben meine Eltern im Bücherschrank ganz oben gehabt, dass wir Kinder nicht rankamen. Aber ich habe natürlich immer heimlich mir irgendwie ein Band dann geschnappt. Und das war schon sehr pornös geschrieben. Ne, das war ja so, in den 60ern hat die das, glaube ich, geschrieben. Und Angelique ist ja in den 14 Jahren, in den 14 Bänden nicht einen Tag gealtert und war immer noch die, die alle ins Bett gezogen hat. Und das war, ich war immer Angelique. Also ich war ja immer die.
Also alles wie heute.
Ja, genau. Ich bin auch nicht gealtert seitdem. Insofern ja, alles wie heute.
Naja, Angelique
hat insofern hat das meine kindliche Fantasie ein bisschen zerstört. Das wollte ich eigentlich sagen. Also so Kinderbücher ich wüsste jetzt nicht, dass ich noch nach diese frühen Kinderbücher, Pippi und Urmel und so weiter, die habe ich ja alle gelesen. Momo war schon und Unendliche Geschichte war schon relativ am Ende. Danach kam nicht mehr viel mit kindlicher Literatur, die mir so diese Freiheit in Gedanken gegeben hat. Da habe ich, glaube ich, schon eher Sachen denn gelesen, einfach nur, weil ich auch nichts anderes da auf dem Dorf hatte als den Bücherschrank meiner Eltern, wo Angelique nun wirklich schamhaft das Schlimmste war, was da, also die hatten schon gute Bücher, aber ich habe natürlich das Saftige mir rausgesucht.
Achso, ich habe natürlich auch alle Nestig.
Simmel.
Ja, Simmel. Aber sowas gab es bei uns nicht. Kein Konsalik, kein Simmel. Ach so. Die habe ich erst gelesen, als ich so 20 war oder so.
Also bei uns gab es kein Emmanuel und auch kein Angelique. Emmanuel wird übrigens gerade neu verfilmt mit Naomi Watts in einer der Hauptrollen.
Mit John Collins.
Ja. Nee. Wird auch nicht älter. Aber ist ja an sich ein interessantes Buch über eine interessante Frau. Egal, was ich sagen wollte, mein Angelique war gleich Lady Chatterleys Lover, wo ich dann zu den pornösen Stellen immer vorgespult habe. Da gibt es ja auch die Verfilmung von vor 3 Jahren, die ich nach wie vor sehr empfehlen kann, die ist auch sehr gut. Aber
was entscheidend ist, dass man liest. Ja. Eigentlich ist es egal, welchen Dreck, aber wenn du anfängst zu lesen und dir die Bilder im Kopf selber ja. sozusagen entstehen, dann bist du in einer Welt, die mehr Sinn macht als TikTok und mehr Sinn macht als Videospiele, weil es werden Sachen angeregt, von denen du noch Jahrzehnte später irgendwie profitieren kannst.
Ja, aber das ist halt meine Problematik Meinung. Auch in all dem. Und ich bin ja überhaupt keiner der Leute, die immer nur Social Media Kritik üben, weil ich ganz, ne, Social Media auch unfassbar sinnvoll finde für ganz vieles. Aber das ist natürlich ein Ding, dass wir in dieser ständig dopamingesteuerten, mit einem Klick schnell zum nächsten und während die Serie läuft noch am Handy sein, weil man das nicht aushalten kann, sich auf eine Sache zu konzentrieren, dass man von Gehirnen, die von Anfang an so programmiert sind, zu erwarten, dass sie sich mit einem dicken Buch hinsetzen und das durchlesen. Also es fällt mir ja wahnsinnig schwer, habe ich am Podcast auch schon ganz oft drüber gesprochen, wieder zu lesen. Und ich genieße es jetzt mittlerweile tatsächlich wieder, aber das hat halt auch echt lange gedauert, das wieder ein bisschen hinzubekommen. Ja. Ich bin bei weitem nicht da, wo ich früher war. Ich habe ja früher auch also einen Schmöker in der Woche verschlungen.
Ja.
Und es ist schwierig für mich.
Also bei uns in der Schule, in der Klasse sind jetzt 15 Kinder und davon lesen 3.
Ja.
Ja, ich habe aber immer das Gefühl, das war auch nie anders. Also das war in meiner Klasse nicht anders. Da gab es auch so 3, 4 Leserinnen und ich war einer davon. Und ich glaube, dieses Bedürfnis wirklich, und das ist ja das, was beim Lesen passiert, tief einzutauchen und unbegrenzt einzutauchen über eine lange Zeit, das muss man auch haben, weil so dieses, naja, ich weiß nicht, da kann Tatjana vielleicht mehr zu sagen, ich weiß nicht, wie das jetzt in frühkindlicher Bildung war und ist, also wir wurden ja in der Grundschule einfach, wir haben einfach in der Schule 6, 7, 8 Bücher im Jahr lesen müssen, ja, weil wir das auch. Im Unterricht, das gibt's nicht mehr. Weil wir das Nein. im Unterricht behandelt haben.
Das gibt's nicht mehr. Es gibt eine Buchvorstellung. Da habe ich jetzt in Klasse 1 bis 4 in den 4 Jahren waren vielleicht 2 Buchvorstellungen.
Oh wow.
Und ansonsten wird nicht gelesen, sondern Arbeitshefte, Arbeitsmaterialien, aber so lesen oder Gedichte auswendig lernen. Ich weiß noch, wir mussten ja die Glocke auswendig lernen und den diesen komischen Deichgrafen da, Hauke Haien da, wie heißt der, Schimmelreiter, sowas haben wir alles auswendig gelernt. Das gibt's gar nicht mehr, 0,0. Und es ist ein bisschen einerseits ja vielleicht angemessen, andererseits auch ein bisschen schade, weil eben, wie du sagst, woher soll das Kind diese Initialzündung haben, sich ein Buch zu nehmen, wenn es noch nie begriffen hat, was das auslösen kann. Wie oft sehe ich Kinder nachmittags im Hort, die sich langweilen, die gucken an die Decke und warten 3 Stunden, bis die Mutter kommt und machen nichts. Und ich sage, komm, wir haben ein Lesezimmer, ich suche dir ein Buch aus, fang einfach an. Die Zeit ist innerhalb 0,0 vorbei, die du jetzt warten musst. Aber das glauben sie einem nicht, weil sie die Erfahrung nicht machen.
Ja, es gibt natürlich, also irgendwie, man kann ja viel Schlechtes über die Person sagen, deren Namen wir jetzt nicht sagen, aber dass sie die Einstiegsdroge für eine ganze Leserinnen-Generation war, kann man ihr mal zugutehalten.
Absolut, absolut. Ganz toll.
Ja. So.
Und ich, also das, was ich halt beim Lesen gerade im Kontrast zu Serie oder Film so wichtig finde, egal ob man das als Kind erfährt oder als erwachsener Mensch nochmal, es sind halt deine Bilder, es sind deine Charaktere, du baust dir das in deinem Kopf, wie du das siehst, wie du dir die vorstellst, wie die aussehen, wie diese Szene, ne, also natürlich werden die Adjektive vorgegeben, aber trotzdem, du baust dir ja den Rest in deinem Kopf selbst und das ist auch,
das ist das Tolle,
das ist das Tolle, das ist am Ende deine, das ist deine Geschichte, niemand sonst hat die Geschichte so im Kopf, wie du die hast.
Ja, und letzten Endes, da steht blau und dann gibt es 20.000 Blau-Schattierungen und dann die du dir vorstellst, ist vielleicht eine völlig andere als die der nächste.
Also lest, guckt nur Literaturempfehlungen, die wir vielleicht nicht einig, aber immerhin empfehlen. Und genau.
So,
in dem Dreh.
Ich mache mal mit meinem weiter.
Ja.
Sage im Voraus, dass mir die Entscheidung darüber, was man hier tun soll und was ich jetzt vors Mikro stelle, so schwer gefallen ist wie selten, weil es wirklich unglaublich viel tolles Zeug gibt. Ich gerade auch aktuell, also die 3 Sachen, zwischen denen ich geschwankt bin, waren A Single Man von Tom Ford, eine wunderbare Verfilmung eines sensationellen Buches. Dann eine aktuelle Verfilmung aus dem letzten Jahr eines großen französischen queeren Romanes, die auf Deutsch Hör auf zu lügen heißt. Auf Englisch sehr viel schöner Lie With Me, das hat ja so einen so ein Double-Band. Ja. Auch eine großartige Verfilmung eines sensationellen Buches von Philippe Besson. Das, wofür ich mich letzten Endes entschieden habe, weil ich schon immer und gerne über diesen Autor reden wollte und weil der Film ein wunderbarer Sommerfilm ist, der zudem noch hervorragend ist, ist, ich fange mal vorne an, und der Autor dieses Buches, das Aristoteles und Dante entdecken, die Geheimnisse des Universums heißt, heißt Benjamin Alire Saenz, ist, wie sich unschwer erkennen lässt, lateinamerikanischer Abstammung und wohnt in El Paso an der mexikanischen Grenze in den USA. El Paso ist wirklich die letzte Stadt vor der mexikanischen Grenze. Es besteht auch ein reger Grenzverkehr zwischen Mexiko und El Paso. Es wohnen auch unglaublich viele entweder ehemalige mexikanische Staatsbürger oder noch mexikanische Staatsbürger in El Paso. Einer davon ist Benjamin Alire Saenz. Und der gute Mann ist insofern interessant, der wollte mal Pfarrer werden, ist er dann nicht. Dann war er 14 Jahre lang verheiratet, das hat sich dann auch irgendwann gegeben. Geschrieben hat er immer schon. Sein Coming-out hatte er mit 54. Als schwuler Mann und hat seitdem mit queeren Themen und mit wunderbaren queeren Texten eine große literarische Karriere gemacht, ist unter anderem der erste lateinamerikanische oder kulturell lateinamerikanische Autor, der den Pen Faulkner Award gewonnen hat für meinen immer noch Lieblingskurzgeschichtenband Alles beginnt und endet im Kentucky Club, heißt der. Das Buch, mit dem er es in den USA richtig hat krachen lassen, das war ein Sleeper-Hit, also er hat es veröffentlicht und hatte eigentlich keine großen Erwartungen an dieses Buch, weil alle seine Bücher vorher, er ist auch Dichter und hat mehrere Gedichtbände veröffentlicht, keine größeren Erfolge waren, war eben Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Das hat ganz, ganz vielen Leuten gerade in der queeren und in der Latinx-Community sehr, sehr gefallen und war ein großer, großer Erfolg. Ist es auch die letzten 12 Jahre seit Erscheinen des Buches immer geblieben. Und Alire Saenz war einer dieser Autoren, die sich nicht so, weil dieses Buch so ist, wie es ist und so fein und feinsinnig, nicht so richtig vorstellen konnte, wie man das dann filmisch umsetzen könnte. Deswegen war er bei der Vergabe der Filmrechte sehr zögerlich und es gab auch, weil es ein queeres Buch ist, das in der Latinx-Community spielt, nicht so wahnsinnig viele Bewerberinnen auf diese Verfilmungsrechte. Diejenige, die ihn dann letzten Endes davon überzeugt hat, sie das machen zu lassen, heißt Aitch Alberto, ist auch schon dem Namen nach unschwer zu erkennen, auch Mitglied der Latinx-Community und außerdem eine Transfrau, der dieses Buch bei ihrer eigenen Transition geholfen hat. Sie hat das vor inzwischen 9 Jahren entdeckt, hat das gelesen, hat das geliebt und hat parallel ihre Transition vollzogen und war auch eigentlich gelernte Schauspielerin, hat auch viel an Theatern und ein paar guten Filmen gespielt und hat dann irgendwann, weil es sie nicht in Ruhe gelassen hat und sie immer gedacht hat, ich muss das machen, Alire Saenz einen Brief geschrieben, der hat sie nach El Paso eingeladen. Da haben sie sie hatte ein Spec-Script, also ungefragt ein Drehbuch aus diesem Roman gezaubert und das hat sie mit nach El Paso genommen und Alire Saenz gezeigt und da haben sie 4 Tage miteinander verbracht, wo sie all die Stationen in dem Buch, weil auch das Buch spielt in El Paso, abgefahren sind und sie sich angeguckt hat, wie er das gebaut hat, wie er das angesehen hat und so weiter und so fort. Am Ende dieser 4 Tage hat er ihr gesagt, until now these boys belong to me, now they belong to you. Und dann hat er ihr die Filmrechte überschrieben und hat sie gehen lassen. Das hat ihr erstmal nicht so wahnsinnig viel weitergeholfen, weil das, was man für einen Film ja braucht, ist jemand, der ihn produziert und der ihn finanziert. Diese Mittel gab es nicht. Allerdings hat Alberto dann das getan, was man üblicherweise so tut, wenn man einer Minderheit angehört. Sie hat nämlich, wie sie selber sagt, die Latinx Mafia eingeschaltet und das Buch einfach mal an den prominentesten und reichsten Latino in den USA im Unterhaltungsbusiness geschickt, der ihr so einfiel. Das war in diesem Fall nicht Ricky Martin, sondern Lin-Manuel Miranda. Das war also so, sagen wir mal, Peak Hamilton. Und so, als wirklich alle mit ihm arbeiten wollten und alle irgendwie an ihn ran wollten. Deswegen sie hat das an, wie man das professionellerweise so macht, an seine Agentinnen geschickt. Die haben das weitergeleitet. Das landete dann wahrscheinlich in einem Stapel mit 150 anderen Drehbüchern und wurde nicht gelesen. Davon hatte sie am Neujahrsmorgen 2018 so richtig gestrichen die Schnauze voll und hat ihn deswegen auf Twitter angeschrieben und beziehungsweise sie hat ihn nicht persönlich angeschrieben, sondern sie hat geschrieben, I hope Lin-Manuel Miranda reads my script this year, und hat ihn einfach getaggt. 20 Minuten später hatte sie eine Direktnachricht von ihm, die hieß, well, bring it. Dann haben sie weiter miteinander gechattet und sie hat ihm das Buch geschickt und 3 Monate später stand er mit ihr nochmal in El Paso auf der Matte und hat begonnen, dieses Buch zu produzieren mit ihr zusammen. Es dauerte dann trotzdem noch geschüttelte 4 Jahre, bis die Verfilmung in die Kinos kam, weil sehr am Drehbuch gearbeitet wurde und weil sie erst den perfekten Cast finden mussten, weil ohne Aristoteles und Dante gibt es keine Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Und dieser Castingprozess war sehr lange und sehr ausdauernd. Außerdem war sie keine wirklich geübte Regisseurin. Und es gab jede Menge Menschen und andere Produzentinnen, die ihr das nicht wirklich zugetraut haben. Es gab in der Entwicklung die ganze Zeit so freundliche Geschichten wie, dass ihr bestimmte Leute, die das produzieren wollten, dann gesagt haben, ob diese beiden Charaktere denn nicht Chinesen sein könnten, damit man in den chinesischen Markt kommt und Geld davon bekommt. Also es gab so absurde Veranstaltungen, wie immer bei Minderheitenkino. Als sie dann und zu Alberto noch so viel, die Frau ist in Miami geboren, vor unbestimmter Zeit, das lässt sich wirklich schwer, groß geworden ist sie jedenfalls in den 80er Jahren. Ihr Vater war Drogenschmuggler, ist dann irgendwann vom FBI gesucht worden und die Familie begab sich auf eine jahrelange Tour durch die USA, immer dem flüchtenden Vater hinterherreisend. Und das, was sie aus ihrer Jugend und Kindheit an Gemeinsamkeiten, ähnlich wie das, was wir eben besprochen haben über Bücher, hatte, waren Filme und Kino. Mit 10 waren ihre beiden Lieblingsfilme A League of Their Own und Leaving Las Vegas, also jetzt auch nicht das kindgerechteste Material. Jedenfalls
wir sollten das Thema Regisseure machen.
Ja, das, was sie an dem Buch so angezogen hat, ist, dass Alire Saenz es mit einer unglaublichen Leichtigkeit und mit einer großen Poetik schafft, sehr komplexe Themen abzuhandeln. Das hat sie jetzt gnädigerweise, und ich habe mich wirklich unfassbar darüber gefreut, weil ich das Buch auch sehr liebe, in dem Film auch geschafft. Es ist, so viel sei gesagt, deswegen ist es vielleicht genau der richtige Film, um ihn im Mai zu besprechen, ein wunderbarer Sommerfilm. Wir begegnen diesen beiden Jungs, Aristoteles und Dante, im Sommer 1987, wie gesagt in El Paso. Die beiden sind so ein bisschen Außenseiter. Aristoteles, den alle Ari nennen, muss sich in der Schule auch regelmäßig irgendwelche Sprüche anhören. Und Dante ist sowieso ein eher zartes Geschöpf. Und die beiden treffen sich zufällig in einem Schwimmbad. Ari kann nicht schwimmen. Und Dante beginnt dann, ihm Schwimmunterricht zu geben. Das ist eine schöne Metapher dazu, darüber, wie ein einzelner Mensch einem anderen Mensch nicht nur das Schwimmen, sondern auch das Leben beibringt.
Wie alt sind die da so grob?
Die sind beide 15, genau. Als wir sie treffen. Kommen aus 2 sehr unterschiedlichen Familien. Also Ari kommt aus einer eher ungebildeten und ärmeren Familie, die aber trotzdem sehr warmherzig ist. Seine Mutter Veronika und sein Vater Eugenio kümmern sich um ihn. Es gibt aber ein großes Geheimnis in der Familie, nämlich er hatte einen Bruder und dieser Bruder ist mit 15 für lange, lange Zeit ins Gefängnis gekommen, wo er auch immer noch ist. Und Ari weiß nicht, warum. Das wird im Film enthüllt und hat auch einen queeren Hintergrund. Der Film ist auch deswegen produziert worden, weil zwei Leute, die keine Unbekannten sind in der Latinx-Community, gesagt haben, wir wollen gerne Nebenrollen in diesem vielen Film spielen. Die eine ist Eva Longoria, die meisten ja vielleicht aus Desperate Housewives kennen. Der andere ist Kevin Alejandro, der den Lover vom Koch in True Blood gespielt hat. Der Film, jetzt fällt mir dann von Lafayette gespielt hat. Beides inzwischen sehr gut beleumundete und viel beschäftigte Fernsehschauspieler.
Der ist auch schwul, der Schauspieler.
Genau, der ist auch schwul. Longoria ist ja ein richtiger Star, wenn man so will. Ja, also ja. Die beiden Darstellerinnen, die Aris Eltern spielen, Veronica Falcon und Eugenio Derbez, sind in Mexiko große Stars, sodass es da auch schon, sagen wir mal, aus Marketing- und PR-Gesichtsgründen einen Anlass gab, diesen Film machen zu wollen. Die beiden Darsteller, Ari wird von Max Pelajo gespielt, das ist seine dritte Filmrolle und der ist auch noch sehr jung. Der Darsteller von Dante ist ein bisschen älter, der heißt Riz González, sieht aber sehr jung aus, passt also von der Besetzung auch alles wunderbar. Und nachdem sie diese beiden Jungs in einem offenen, sehr langen Castingprozess gefunden hatte, hat Alberto dann angefangen zu drehen. Die unglaublich kurze Produktionszeit, also die Drehzeit selber, sieht man dem Film nicht an. Das sieht wunderschön aus, ist mit einer hochintelligenten Kamera gedreht und erzählt wird die Geschichte davon, wie diese beiden Jungs sich diesen Sommer über annähern. Dann zieht die Familie von Dante für ein Jahr nach Chicago. Wie gesagt, es geht dann erstmal nur um Freundschaft. Die beiden in diesem Jahr, in dem Dante in Chicago ist, fangen die beiden an, sich relativ regelmäßig Briefe zu schreiben und ihr Leben zu schildern. Dante ist dann irgendwann auch so mutig zuzugeben, dass er wohl irgendwann mal einen Jungen heiraten will und noch nicht so genau weiß, wie er das seinen Eltern erzählen soll. Ari fängt was mit einem Mädchen an, und da kommt es aber zu nicht mehr als zu ein bisschen Geschmuse. Das findet er sehr schön, ist aber auch so ein bisschen orientierungslos, wo das Ganze jetzt eigentlich hingehen soll. Er kriegt zwischendurch ein Auto geschenkt und schafft sich einen Hund an und hat, das so viel sei noch gesagt, Dante vorher das Leben gerettet. Wie genau das passiert, könnt ihr beim Gucken des Films dann selber beim Lesen des Buches dann selber rausfinden. Diese beiden Familien kommen durch diese beiden Jungen sehr schnell sehr nah aneinander. Es treffen auch zwei unterschiedliche Vorstellungen davon aufeinander, was es bedeutet, ein Amerikaner mexikanischer Abstammung zu sein. Es gibt so ein bisschen Class-Issues. Taucht zwischendurch auch das Thema Trans nochmal auf. Das Ganze, wie gesagt, mit unglaublich leichter Hand. Als Dante dann aus Chicago zurückkommt, zusammen mit seiner Familie, wird diese Freundschaft auch sofort wieder aufgenommen, stößt aber darauf, dass Dante inzwischen weiß, wer er ist, und Ari das noch nicht so genau weiß, es da zu einem Konflikt kommt, den ich jetzt auch nicht näher beschreiben möchte. Es gibt jedenfalls ein wunderbares, sehr, sehr zartes Happy End mit diesen beiden Jungs. Es wird eine Liebesgeschichte und ich kann den Film so beschreiben, das ist die Version von Heartstopper, die für mich funktioniert.
Ja, ja, das
weil
stimmt.
Weil sie Konflikte hat, die ich nachvollziehen kann, weil sie nicht in einer Fantasiewelt spielt, weil sie
Glaubwürdig ist,
irgendwie Aicho Alberto hat auch ein wunderbares und sehr zartes Händchen davon, dafür, wie man mit Musik und bestimmten Songs eine ganze Epoche beschreiben kann. Und es wird auch bis weit in die Hälfte des Films nicht erwähnt, wann dieser Film spielt. Man weiß es aber trotzdem ganz genau.
Man sieht es ja, Bananenräder
und so. Man sieht es und im Hintergrund läuft halt Jimmy Somerville mit Small Town Boy. Das ist alles sehr zart eingesetzt. Diese beiden jugendlichen Darsteller spielen sich den Wolf und die Seele aus dem Leib. Und das ist wunderbar anzugucken. Wie gesagt, ich habe mich im letzten Herbst so ein bisschen darüber gegrämt, dass dieser wunderbare Film so ein bisschen untergegangen ist, als er in Deutschland ja in den Kinos gelaufen ist. Das kann man jetzt nachholen. Das Buch ist auch in Deutschland inzwischen ein großer, großer Erfolg, wird vor allem von Jugendlichen gelesen, was ich auch so ein bisschen schade finde. Das können auch Erwachsene lesen, wenn Leute jetzt sagen wollen, das ist ihnen zu wenig. So viel sei gesagt, es gibt schon einen zweiten Teil, zumindest in Literaturform, der heißt Aristoteles und Dante springen in den Strudel des Lebens.
Oh, den kaufe ich mir morgen, das wusste ich nicht. Wie schön.
Also diese Geschichte geht weiter. Super. Und wird weiter erzählt. Und damit kann man sich wirklich an einem lauen ersten Sommerabend einen wirklich schönen Abend machen.
Das ist gut.
Tatjana hat der Film, glaube ich, auch sehr gefallen.
Sehr, sehr. Ich liebe solche Geschichten. Eine Coming-out-Geschichte mit allem drum und dran, mit dem nötigen Drama und dem nötigen Herz und ein Happy End. Was brauche ich mehr? Perfekt.
Nischt.
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 Nischt. Ein Prosecco und eine Zigarette.
John Collins oder Barbara.
Naja.
Ja, ja.
Und nicht in dem Zusammenhang.
John Collins war jetzt bei Germany's Next Topmodel, das muss reichen.
Ja, die dreht ja jetzt sowieso wieder gerade. Die durch. Dreht gerade wieder eine Gastrolle.
Mein Freund irgendwo. Piers Morgan und ich.
Frag mich nicht. Die hört nicht auf.
Peinlicher Sack. Wo wir gerade bei Piers Morgan sind, Baby Reindeer müssen wir auf jeden Fall irgendwann nochmal besprechen. Habt ihr es gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Ich habe auch einen Film, den ich unbedingt besprechen will, aber ich will jetzt eigentlich gar nicht verraten, welchen.
Oder nee, soll müssen wir nicht, tun? Aber hast du Baby Reindeer auch gesehen?
Nein.
Die arme, arme aber ich würd's Frau.
Gucken. Ich würde es gucken.
Guck, mach mal.
So ein bisschen Misery auf.
Naja, es fängt an als sowas, fängt an als eine Stalking-Story und dann kriegt es plötzlich in Folge 3 oder 4 so eine ganz andere Wendung dazu und dann wird es auch eine queere Geschichte plötzlich.
Gut.
Spannend.
Nächstes, übernächstes Mal machen wir unsere aktuellen Lieblingssachen vielleicht.
Maybe.
Oder so.
Maybe.
Das machen wir dann.
Yes. So. Sprechen wir aber auf jeden Fall noch drüber.
Ja.
Gut, ihr Süßen, ihr kennt das Prozedere.
Tschüss.
Schön, dass wir Zeit mit euch verbringen durften, dass ihr uns nach wie vor zuhört. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder Nacktbilder für Tatjana, dann könnt ihr das gerne schicken.
Ja, es sind lange keine mehr gekommen.
podcast@gmail.com. Das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns gerne folgen bei Spotify, bei Apple Podcasts und sonst, wo es qualitativ hochwertige Podcasts eben gibt. Empfehlt uns, euren Freunden und bleibt uns gewogen.
Ja, ich beende diese Folge mit Lesen, Lesen, Lesen. Auf Wiedergehör.
Ja,
lesen.
Und übrigens ganz kurz noch, ganz, ganz kurz noch.
Ja.
Bei dieser Podcast-Schwemme im queeren Bereich, man muss sich schämen.
Also
für sehr viel muss man sich schämen.
So viele Podcasts.
Ja, ein Glück.
Ja, es ist viel.
Also ich höre überall mal ein bisschen rein und ich denke so, es muss mehr geben als das. Ob wir das mehr sind, urteilt selbst, aber auf jeden Fall muss es mehr geben als dieses.
Um ein altes, geübtes Zitat zu adaptieren: Homosexualität allein berechtigt noch nicht zum Podcast.
Absolut, absolut, absolut. In diesem Sinne, tschüss.